Politische Tiergespräche, eine Veranstaltungsreihe von das Tierbefreiungsarchiv.
Politische Tiergespräche haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, um zu versuchen, aktuelle Debatten in der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung aufzugreifen oder selbst welche anzustoßen. Und für uns ist das Ganze heute auch Neuland, nämlich das erste Mal online so eine Veranstaltung zu machen und quasi nicht in unserem Wohnzimmer in Döbeln. Deswegen schon ganz vorneweg, falls es irgendwelche Problemchen mit Technik oder so gibt, bitte verzeiht uns das. Wir sind hier gerade selbst in dem Lernprozess. Wir mussten, wie viele Kulturveranstaltungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation, unsere Veranstaltungen mit physischer Präsenz eben absagen. Und ursprünglich wollten wir im Juni, also eigentlich heute, mit Daniel vom Biohof Hausmann über bio-vegane Landwirtschaft sprechen. Die Veranstaltung wird nachgeholt, sobald das Ganze in irgendeiner Form möglich ist, dann wahrscheinlich wieder bei uns in Döbeln. Nichtsdestotrotz haben wir uns kurzfristig auf die Suche nach einem aktuellen Thema gemacht. Und aktueller als die Frage nach dem Zusammenhang der Corona-Pandemie und unserem Mensch-Natur- bzw. unserem Mensch-Tier-Verhältnis dürfte gerade wohl kaum irgendwas sein. Glücklicherweise und netterweise haben sich zwei Aktivistinnen des neu gegründeten Bündnisses für gesellschaftliche Tierbefreiung sehr, sehr kurzfristig, nämlich noch am Mittwochabend, bereit erklärt, mit uns über den am 8. Juni veröffentlichten Forderungskatalog zu Maßnahmen während und nach der Corona-Krise zu sprechen. Hallo Patricia und hallo Cindy und vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt schon mal an dieser Stelle.
Ja, gerne.
Danke.
Hallihallo. Vielen Dank für die Einladung.
Das Bündnis für gesellschaftliche Befreiung hat sich im Kontext der Corona-Krise vor einigen Wochen gegründet. Es besteht aus Graswurzelgruppen, Vereinen und Einzelpersonen aus der Tierbefreiungsbewegung. Ziel des Bündnisses ist es, die gerade geführten Debatten zum Coronavirus und zu dieser Pandemie um die Frage nach dem gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnis zu ergänzen. Dazu wurde, wie bereits erwähnt, ein Forderungskatalog mit insgesamt 9 Überpunkten und 40 Forderungen erstellt. Diese Überpunkte könnt ihr jederzeit in der Infografik sehen. Ergänzend zu diesem Katalog wurden vom Bündnis auch Hintergrundtexte zu den Themen Tierversuche und Zoonosen erstellt. Alle die Texte der Webseite des Vereins Die Tierbefreier unter www.tierbefreier.org/corona. Den Link seht ihr sowohl in der Infografik als auch schon oben im Chat. Um diese Forderungen auch in die Öffentlichkeit zu tragen, fand und mit der Veranstaltung heute Abend findet auch noch ein Aktionstag statt, an dem wir uns eben mit diesem Gespräch auch beteiligen möchten. Bevor wir jetzt aber intensiver zum Forderungskatalog kommen, möchte ich noch einige Worte zu Covid-19 und zu Zoonosen im Allgemeinen verlieren. Dabei beziehen wir uns auf die vom Bündnis vorgelegten Hintergrundtexte. Das Bündnis schreibt zur Frage, was Covid-19 ist und wo es herkommt. Zitat: Covid-19 ist eine sogenannte Zoonose. Das heißt, eine Infektionskrankheit, deren Erreger SARS-CoV-2 sowohl bei menschlichen als auch nichtmenschlichen Tieren auftritt und über Speziesgrenzen hinweg übertragen werden kann. Etwa 60-75% aller bekannten Infektionskrankheiten des Menschen sind Zoonosen. Bekannte Beispiele sind unter anderem Ebola, die sogenannte Schlafkrankheit und verschiedene Influenzaviren wie die Schweine- oder Vogelgrippe, oder die sogenannte spanische Grippe, die Beulenpest und Borreliose. Zitat Ende. Die Entstehung dieser Zoonosen ist dabei eng verbunden mit dem gesellschaftlichen Natur- und Mensch-Tier-Verhältnis innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems. Die Zerstörung von Ökosystemen, beispielsweise zum Anbau von Futtermitteln, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs von Zoonosen. Das Bündnis schreibt dazu, Zitat: In intakten Ökosystemen wie zum Beispiel Urwälder, leben viele gut an die Umwelt aneinander angepasste Tiere nebeneinander und besitzen eine hohe Immunität durch langsame Evolution unter gegenseitiger Beeinflussung von Erregern und Wirtstieren. Diese menschlichen Tiere haben in der Regel kaum oder nur wenig Kontakt zu Menschen. Eine Übertragung von Erregern findet also eher selten statt. Diese Situation ändert sich, sobald Menschen im großen Maße in Ökosysteme eingreifen oder diese sogar zerstören. Der dadurch vermehrte Kontakt von Menschen und anderen Tieren, der zuvor selten war, erhöht nun aber die Übertragungswahrscheinlichkeit von Erregern. Die Tierproduktion wiederum ist ebenfalls ein Faktor in der Verbreitung von Zoonosen. Durch die hohe Zahl von nichtmenschlichen Tieren in Verbindung mit den schlechten Hygienebedingungen in der Tierproduktion erhöht sich auch die Übertragungswahrscheinlichkeit von nichtmenschlichen Tieren auf Menschen. Daher ist eine der Forderungspunkte des Bündnisses auch die Vorbeugung von Zoonosen. Hier wird der Erhalt von intakten Ökosystemen gefordert, genauso wie der sofortige Stopp der Jagd und des Handels mit nichtmenschlichen Tieren sowie die Schließung aller Produktionsanlagen. So viel kann also schon mal vorweggenommen werden. Die Tierproduktion ist ein maßgebender Faktor aktueller Krisensituationen. Sowohl der aktuellen Corona-Pandemie als auch der Frage nach dem Klimawandel. Welche Rolle die Akteure in der Tierindustrie während der wohl kommenden und angekündigten Wirtschaftskrisen noch spielen werden, ist jetzt noch nicht mal annähernd abzuschätzen und zu sagen. Nach der äußerst kurzen Vorstellung des Bündnisses und den Zusammenhängen von Covid-19 und dem gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnis, wie gesagt, die Möglichkeit, mit zwei Aktivistinnen des Bündnisses zu sprechen. Hallo Tizia und hallo Cindy. Nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit für uns und unsere Zuhörenden genommen habt, da ihr ja beide heute schon am Aktionstag beteiligt wart. Im Bündnis für gesellschaftliche Tierbefreiung engagiert. Möchtet ihr unseren Gästen kurz sagen, wer ihr seid und wo und wie ihr sonst so aktiv seid? Vielleicht können wir mit Patricia starten.
Ja. Ja, hallo, mein Name ist Patricia, wie ich schon vorgestellt wurde, und ich freue mich, heute hier sein zu können und in dem Rahmen auch die Möglichkeit bekommen zu haben, das Bündnis und die daraus entstandenen Forderungen näher vorstellen zu können. Ich persönlich bin schon seit vielen Jahren aktiv, aber engagiere mich derzeit neben dem Bündnis für gesellschaftliche Tierbefreiung hauptsächlich in der ebenfalls noch sehr jungen Gruppe Animal Liberation Leipzig. Und ja, wie gerade kurz erwähnt, haben wir auch heute schon an dem Aktionstag teilgenommen.
Vielen Dank. Cindy, magst du was sagen?
Ja, genau. Ich bin in Bochum aktiv bei den TierbefreierInnen. Das ist eine Ortsgruppe vom Tierbefreier e.V. Bin jetzt eben auch mit in dem Bündnis drin. Mache noch ein bisschen was bei Bochum for Future mit. Das ist auch nochmal so ein überregionales, also ein lokales Bündnis und gemeinsam gegen die Tierindustrie. War heute auch schon auf der Demo. Da werden wir ja später vielleicht noch Zeit haben, was dazu zu sagen. Und genau, freue mich, euch ein paar Sachen aus dem Bündnis heute vorzustellen. Ist natürlich auch nur eine Einzelmeinung. Genau, vielleicht wird es auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber reden.
Ja, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und vielleicht bevor wir zu den Forderungen kommen, ist es ja auch irgendwie interessant zu wissen, wie sich dieses Bündnis eigentlich zusammengefunden hat. Genau, vielleicht kann dazu was zu sagen. Wie ist die Initiative entstanden? Und ja, genau, so ein Stück weit die Geschichte des Bündnisses. Interessiert uns als Archiv natürlich brennend.
Ja, da würde ich gleich mal mit einsteigen. Also so, was denn meine Wahrnehmung ist, Geschichtsschreibung ist ja immer divers. Also meine Wahrnehmung war, dass eigentlich wir schon 2019 anfangen müssen, wo es ja verschiedene Impulse gegeben hat aus der Tierbefreiungsbewegung und auch neue Erfolge. Also so als Erfolg, denke ich, können wir das FBT in Hamburg nehmen, das letzten Endes eben auch nochmal durch die Recherchen von Soko Tierschutz ja, massiv in die Öffentlichkeit gegangen ist und die Labore geschlossen wurden. Und dazu wurde das neue Bündnis gegründet, gemeinsam gegen die Tierindustrie, wo es eben auch um eine weitere Vernetzung mit der Klimagerechtigkeitsbewegung geht. Und eigentlich sollte es ja dieses Jahr dann einen großen Aktionstag geben. Also es passierte ganz viel an Vernetzung, und dann gab es ja Anfang dieses Jahres den Bewegungsratschlag, wo auch nochmal sich Gruppen zusammengetroffen haben, ausgetauscht wurden, verschiedene Kanäle entstanden sind, um sich weiter auszutauschen. Ja, und dann kam Corona, was ja für viele auch im Aktivismus, nicht nur, aber auch da eben ein Einschnitt gewesen ist. Und hieraus kam dann eben aus der Bewegung der Impuls, zu sagen, hey, neben den Förderungskatalogen, die es vielleicht auch schon gibt, setzen wir auch nochmal eigene Akzente, wie das auch in dem Ankündigungstext beschrieben ist, um eben auch da vor allen Dingen den Aspekt der Tierbefreiung mit reinzunehmen, aber auch sich mit anderen Förderungen zu solidarisieren. Das vielleicht erstmal so zu dem ersten Impuls. Und ich fand, es ging super schnell. Wir hatten die erste Telco Ende April und in 6 Wochen hat eine kleine Gruppe mit regelmäßigen Treffen geschafft, diese Förderungen aufzustellen, was ich total super finde. Und meiner Wahrnehmung nach ist das in der Form von der Tierbewegung einzigartig, also der Förderungskatalog.
Ja, dann kommen wir doch direkt auch zum Förderungskatalog, ohne weitere Umwege. Euer erster Punkt, euer erster Punkt lautet, kein Rettungsschirm für Tierausbeutung. Was sind so die genauen Forderungen, die ihr an der Stelle stellt?
Wenn das okay ist, würde ich da auch gleich ein paar Punkte nochmal mit vorstellen. Genau, wir hatten, wenn ihr euch die Forderungen anguckt, gibt es da so verschiedene Punkte, die dann unter diesen Hashtags nochmal aufgelistet sind. Also beispielsweise keine Finanzspritzen für tiernutzende Betriebe, Konzerne, Unternehmen und so weiter. Und das ist halt ein super wichtiger Punkt, dass das eigentlich ein kritischer Moment ist, um jetzt nachhaltig einen Wandel herbeizuführen. Wenn wir uns jetzt das Konjunkturprogramm der Bundesregierung angucken, hat man da aber Zweifel dran, dass das wirklich so funktioniert. Da sind ja zum Beispiel eben Hilfen für die Tierindustrie von 300 Millionen Euro angedacht. Mit auch so Formulierungen wie Standortsicherung der deutschen Tierindustrie, Stallumbauten im Interesse des Tierwohls oder ich habe mir auch noch ein paar andere Zitate rausgezogen, so Umsetzung besserer Haltungsbedingungen in den nächsten Jahren. Das sind halt Dinge, wo wir schon merken, dass es nicht darum geht, grundlegend was zu ändern, sondern eigentlich den Status quo ein bisschen einen grünen Anstrich zu verleihen. Und das geht uns bei weitem nicht weit genug. Wir sehen das auch bei anderen Punkten. Große Industrien, die massive Schuld an den gegenwärtigen Zuständen tragen, sollen halt weiter gefördert werden. Und das finden wir halt scheiße. Und wir fordern, dass das geändert werden muss. Weiter geht es eben auch da mit der Förderung, eben das Corona-Rettungspaket oder die Pakete an entsprechende Kriterien zu knüpfen, wie beispielsweise, dass die tiernutzungsfrei sind, sozial und ökologisch. Also auch hier nochmal die Überlegung, ihr kennt alle so die Zahlen, 80% der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche geht für Futtermittelproduktion drauf. Treibhausgasemissionen, gibt es ja verschiedene Schätzungen, geht auch mit auf die Tierhaltung zurück. Und das sind alles Punkte, die aber jetzt in den Maßnahmenkatalog nicht berücksichtigt werden, sondern es soll weitergehen wie bisher. Und da fördern wir einen grundlegenden Wandel. Und es sollen eben auch Anreize gestrichen werden. Also beispielsweise, ne, wenn es so um Überproduktion geht oder Einlagerung oder Vernichtung bzw. Export von tierischen Produkten. Das darf halt nicht weiter gefördert und subventioniert werden. Einerseits im Sinne der Tierbefreiung, also um Tiere zu schützen, um die Tierindustrie zurückzubauen und abzuschaffen, aber auch um eben so neokoloniale Überlegungen anzustellen, zu sagen, lokale Märkte mit zu schützen. Das sind so ein paar Punkte. Vielleicht kommen wir auch später noch in die Diskussion, was da noch mit reinfällt. Aber das wären so Aspekte, die uns da besonders wichtig sind.
Danke. Patricia, ihr fordert ja nicht nur, dass es keinen Rettungsschirm geben soll, sondern dass auch andere Krisenmaßnahmen nicht auf Kosten der Tiere stattfinden sollen. Welche Maßnahmen sind denn vorstellbar, die Tiere jetzt noch betreffen innerhalb dieser ganzen Krisenmaßnahmen, die angekündigt wurden?
Ja, in dem Aspekt gibt es leider Dutzende Aspekte, die in Bezug auf die derzeitige Corona-Pandemie nichtmenschliche Tiere in Mitleidenschaft ziehen. Und diesbezüglich fordern wir konkret, dass zum Beispiel keine Tierversuche für die Bekämpfung von Covid-19 durchgeführt werden sollen. Gegenwärtig arbeiten ja weltweit unzählige Forschungsinstitute und Forschungsunternehmen an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Und gängige Forschungspraxis ist nun mal leider, dass dabei vor allem auf Tierversuche zurückgegriffen wird, obwohl Tierversuche grausam sind und ethisch definitiv nicht zu rechtfertigen sind und außerdem auch zahlreiche Beispiele aus der medizinischen Forschung zeigen, dass sie ohnehin keine verlässliche Methode zur Entwicklung von für den Menschen geeigneten Medikamenten sind.
Da hakt Patricia gerade. Okay, vielleicht warten wir dann noch mal kurz, ob Patricia sich noch mal neu einloggt. Und ich würde an Cindy dann noch eine Frage richten, übergangsweise, und dann noch mal zurück zu den Krisenmaßnahmen auf Kosten der Tiere kommen.
Ja.
Genau, ihr habt auch als Punkt den Hashtag Gesundheitssystem stärken. In der aktuellen Situation ist, glaube ich, mehr als deutlich geworden, dass genau dieser Sektor sehr, sehr unter einem neoliberalen Umbau auch gelitten hat.
Ja, definitiv. Seit Jahren.
Genau, also der neoliberale Umbau dieses Systems, die Feststellung, dass es auch zu wenig Pflegende, zu wenig Ärzte, zu wenig Material auch irgendwie gibt, ist ja mehr als deutlich geworden. Was sagt ihr als Bündnis dazu?
Ja, ich finde, es gibt so viele Punkte in der Krise, wo sich wieder so zeigt, was alles scheiße läuft. Und irgendwie dann immer so ein kurzer Aufschrei durch die Bevölkerung geht, wo es dann heißt, so huch, das haben wir nicht gewusst und das muss sich sofort ändern. Und dann stehen Menschen am Balkon und klatschen. Und dann gibt es ein Konjunkturpaket, wo Pflege gar keine Rolle spielt, sondern es heißt, wir müssen die Gesundheitsämter ausbauen. Also es gibt, wie du schon gesagt hast, diese ganze Privatisierung, ich finde auch Hierarchien in dem Gesundheitssystem ein massives Problem. Also da gibt es viele Aspekte, die eigentlich nur das reproduzieren, was wir tagtäglich sehen. Der Rückbau ist gefährlich, es ist gefährlich, da mit irgendwie profitorientiert ranzugehen. Wir müssen ja noch sagen, dass wir in Deutschland noch Glück haben mit der Versorgungssituation. Nichtsdestotrotz haben wir auch gemerkt, dass es Probleme gibt. Und die Forderungen sind eben ganz klar, dass es muss zu einer Entkopplung kommen. Gesundheit muss, darf nicht profitorientiert sein. Es muss zu Privatisierung kommen, das müssen gemeinschaftlich solidarische Strukturen sein, wo auch Mitarbeitende mehr Mitbestimmungsrecht haben, beziehungsweise die gesamte Gesellschaft. Ein Punkt, der da auch mit reinschwingt, ist so das Thema Antibiotika. Das hat ja jetzt nicht direkt was mit Zoonosen zu tun, aber auch da sehen wir ja, dass massiver Antibiotika-Verbrauch in der Tierindustrie ist. Und da eben von unserer Seite auch die Forderung ist, neben diesem Rückbau oder der Abschaffung der Tierindustrie ist, also bleibt ja nicht beim Rückbau, dass es eben darum geht, diese Antibiotika eben auch dort einzusetzen, wo die gebraucht werden, und zwar eben bei den Menschen, und dass diese ganze Tierindustrie abgeschafft werden muss, statt dort und damit eben auch das Verballern von Medikamenten aufhören muss. Hallo Patricia, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, entschuldigt.
Genau, wir würden aber nochmal zu dir zurückkommen, Patricia. Genau, du hattest bei den Krisenmaßnahmen bisher Tierversuche erwähnt, die ihr auch als Bündnis ablehnt und auch fordert, dass keine Tierversuche gemacht werden. Aber du hast ja gesagt, es gibt noch weitere Beispiele von Krisenmaßnahmen, die auf Kosten der Tiere quasi laufen würden.
Ja, genau. Zum Beispiel fordern wir außerdem, dass es auch zu keiner Tötung von Tieren aufgrund von Corona-bedingten Betriebseinschränkungen in der Tierproduktion oder in Einrichtungen wie Zoos oder Tierparks kommen darf. Vielleicht hat die eine oder andere Person, die hier anwesend ist, heute mitbekommen, dass einige Zoos bereits Tötungslisten aufgrund ausbleibender Eintrittserlöse aufgestellt hatten. Oder aber auch, dass Nerze in den Niederlanden wegen Covid-19 getötet wurden. Und wir lehnen das natürlich entschieden ab und fordern außerdem, dass die derzeit ohnehin unzureichenden Tierschutzstandards nicht noch weiter gelockert werden dürfen aufgrund der Krisensituation. Und dementsprechend, das sind unsere Punkte, wo wir sagen, dass die Krise eben nicht auf Kosten der Tiere fallen darf.
Sehr nachvollziehbar aus meiner Perspektive. Ein weiterer Hashtag, den ihr aufmacht, ist der Punkt Grundrechte wahren. Eine Zeit lang wurden ja Versammlungen komplett eingeschränkt, Demonstrationen zum Beispiel. Euer heutiger Aktionstag als Bündnis hat ja auch gezeigt, dass zumindest diese Sachen wieder machbar sind. Habt ihr noch andere Punkte unter Grundrechte wahren, außer dass Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit quasi wieder eingeführt werden muss?
Ja, die Wahrung dieser Grundrechte ist natürlich dann auch wichtig für uns, aber besonders wichtig ist diesbezüglich auch, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen der Grundrechte kommt und vor allem, dass die Befugnisse der Polizei und Sicherheitsbehörden zur Überwachung nicht weiter ausgeweitet werden dürfen. Wie wir ja leider alle wissen, betrifft die Überwachung so ziemlich alle emanzipatorischen Bewegungen. Deswegen ist es uns eben ein Anliegen ist, dass es zu keiner Kompetenzausweitung der Polizei und Sicherheitsbehörden kommt, weil wir das auch darunter verstehen, diese Grundrechte für uns als Bewegung zu wahren und unseren emanzipatorischen Kampf eben besser gestalten zu können.
Danke. Ein Thema, das momentan ja in allen möglichen Medien rauf und runter diskutiert wird, sind Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, in Schlachthöfen, in den Zulieferbetrieben etc. pp. Diese Industrie scheint ja allgemein ein Hotspot auch für die Verbreitung von Viren unter Arbeitenden zu sein, die auch ohne die Corona-Situation unter widrigsten Bedingungen arbeiten müssen. Unter dem Punkt, wenn ich mir den Forderungskatalog richtig angeguckt habe, gibt es viele Forderungen, die ihr mit anderen sozialen Bewegungen teilt, also die Abschaffung von Leiharbeit beispielsweise oder die Gewährleistung sozialer und medizinischer Versorgung und Absicherung. Was mir bei eurem Forderungskatalog dann aufgefallen ist, was eine Ausnahme zu diesem Punkt unter ArbeiterInnenrechte führt, ist die Forderung nach Umschulung für ArbeiterInnen, die ihr aufmacht, und Ausstiegsprogramm für TierhalterInnen. Vielleicht auch ein bisschen mit einem zwinkernden Auge gefragt, was ihr damit so genau meint. Also sollen zukünftig alle Tierproduktionsanlagen, Schlachthöfe etc. zu Bibliotheken umgebaut werden, was ja ein Slogan von uns vom Archiv ist? Oder was schwebt euch an der Stelle dann vor?
Ich würde das gerne aufgreifen. Ich habe mich ja vorhin schon beschwert, dass die Menschen jetzt irgendwie so sagen, huch, das ist ja alles ganz gefährlich und ach, die arme Pfleger. Und das Gleiche passiert ja eigentlich in den Schlachthöfen auch. Also wir haben immer wieder Skandale. Jetzt macht die Bundesregierung was, beziehungsweise hat ihr erstmal nur die Absicht erklärt, was zu machen. Was daraus folgt, werden wir sehen. An der Stelle vielleicht auch die Empfehlung des Watchblogs von Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Da gibt es ein paar sehr gute Informationen, was da gerade läuft. Oder was auch nicht läuft, die haben sich damit auch gut auseinandergesetzt. Und wir sagen halt, ja, die Forderungen sind sinnvoll, wenn sie denn auch umgesetzt werden, das reicht aber nicht aus. Also wir sind eine Tierbefreiungsbewegung, es geht jetzt nicht darum zu sagen, so, das soll halt so weitergehen und die Menschen sollen, also die Arbeiterinnen sollen dort weiterarbeiten unter besseren Bedingungen und weiterhin irgendwelche Tiere abschlachten, sondern genau, es geht darum, dass diese Schlachthöfe und anderen Tierfabriken umzunutzen. Dafür gibt es verschiedene Ideen. Es können auf jeden Fall auch Bibliotheken sein. Es können Veranstaltungsräume sein. Es können andere Stätten der Begegnung sein. Wir brauchen viel mehr soziale Zentren. Und es können natürlich andere Produktionsstätten sein. Also die Maschinen sind ja einmal da, da müssen ein paar Prozesse umgestaltet werden. Und dann lässt sich da ja auch was anderes produzieren als das, was gerade dabei ist. Also beispielsweise Tofu. Ne? Also, oder wenn es um vegane Milch geht. Das sind ja alles Dinge, wo große Maschinen gebraucht werden, wo große Aufbewahrungsbehälter gebraucht werden, irgendwelche. Ja, man merkt ja dann, also inhaltlich kann man da auch nochmal genauer hingucken und sich mit Expertinnen austauschen. Aber es geht halt auch darum, ne, wir haben große Maschinen, die Dinge verarbeiten, ob da jetzt eine vegane Wurst rauskommt oder so ein Stück getötetes Tier, macht an der Stelle für die Maschine ja keinen Unterschied, aber für uns als Bewegung und vor allen Dingen für die Tiere ist es eine riesen Verbesserung. Und es schafft weiterhin Arbeitsplätze, wobei wir ja da auch die Frage stellen können, wie viel Lohnerwerbstätigkeit ist denn überhaupt sinnvoll?
An der Stelle lässt sich aber vielleicht ganz gut andocken an einen weiteren Punkt, den ihr aufmacht, der, glaube ich, schon deutlich macht, dass eure Forderungen eben nicht nur realpolitischer Natur für die nächsten 4 Wochen darstellen, sondern schon einen weiteren Ausblick geben. Genau, einer eurer größten Punkte läuft unter dem Hashtag Wirtschaft umbauen. Lässt sich kurz zusammenfassen, was wir darunter verstehen können aus eurer Perspektive? Oder gibt es zumindest ein paar Beispiele, was ihr euch so vorstellen könnt? Ein bisschen was ist ja schon angeklungen.
Ja, also Utopien. Es gibt sehr gute Utopien an der Stelle. Und das klingt halt immer so, ne, mit der Kapitalismuskritik, da steckt so viel drin. Aber eigentlich geht es halt genau darum. Es gibt keinen grünen Kapitalismus, es gibt kein endloses Wachstum. Selbst wenn... bezweifle ich, dass das glücklich macht. Also es geht wirklich darum, grundlegend die Sachen zu ändern, sei es das Mensch-Tier-Verhältnis, das Verhältnis zur Arbeit. Mir fällt da immer so Hartmut Kiewert ein, schöne Landschaften, für alle sind schöne Utopien, außer für die Fleischindustrie, die liegt da irgendwie zerbröselt im Hintergrund. Das ist total super. Solidarische Landwirtschaft, natürlich vegan, biologisch, wäre so ein Aspekt. Da gibt es ganz viele utopische Sachen, die wir manchmal viel zu selten auch diskutieren, aber die total wichtig an der Stelle sind.
Danke. Ihr habt als Bündnis natürlich mit einem Tierbefreiungsschwerpunkt natürlich auch nichtmenschliche Tiere im Blick und habt dann noch den letzten Punkt bei euch zusammengefasst mit gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnisse durch weitere Maßnahmen verbessern. Das klingt, also sind tatsächlich eher realpolitische Forderungen, die aber tatsächlich wahrscheinlich auf dem Weg zu einer Veränderung dieses Verhältnisses ganz sinnvoll sein können. Patricia, magst du uns kurz vorstellen, was ihr euch unter diesen Maßnahmen vorstellt, was ihr unter diesem Punkt gesammelt habt?
Ja, unter diesem Punkt fordern wir, dass zu einer Verbesserung des gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnisses nichtmenschliche Tiere als empfindsame Individuen um ihrer selbst willen in ihren Interessen fair berücksichtigt werden sollen. Tiere sollen somit prinzipiell an allen sie betreffenden Angelegenheiten und Entscheidungen beteiligt werden. Das bedeutet dann konkret, dass wir die sofortige Einführung des Verbandsklagerechts für Tierrechts- und Tierbefreiungsorganisationen fordern, da sie aus unserer Sicht die Tierrechts- und Tierbefreiungsorganisationen aus unserer Sicht die Bedürfnisse und die Interessen von Tieren vertreten. Außerdem ist es uns ein Anliegen, dass Lebenshöfe und Tierheime oder sogenannte Ausbilderungs- und Auffangstationen während der Corona-Krise, aber eben auch darüber hinaus finanziell und ideell unterstützt werden sollen, da diese Institutionen konkret an der Verbesserung der derzeitigen Lebensbedingungen für Tiere arbeiten und beteiligt sind. Und wir fordern die Verwirklichung von Tierrechten und gesellschaftlicher Tierbefreiung allgemein, was jetzt, glaube ich, nicht überraschend ist für die Leute, die hier zuhören. Und wir sind eben überzeugt, dass die von uns aufgestellten Forderungen einen grundlegenden sozialen Wandel hin zu einer Gesellschaft fördern, die frei von Ausbeutung, Unterdrückung und sozialer Ausschließung aller Menschen und Tiere und eben die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage ist, und hoffen, dass wir so quasi unseren Beitrag leisten können.
Danke. Den Beitrag habt ihr ja auch versucht, auf einer anderen Ebene heute schon zu leisten. Für die Zuhörenden, ich denke, ihr habt es mitbekommen oder hoffentlich habt ihr es mitbekommen. Heute gab es vom Bündnis initiiert einen Aktionstag. Genau, heute gab es in mehreren Städten schon Aktionen, unter anderem in München vor dem Schlachthof. Es gab in Bochum, Cindy, bei euch gab es eine Aktion. In Leipzig gab es auch eine Aktion. In Ingolstadt gab es wohl auch eine Aktion. Das sind die, die ich jetzt auf die Schnelle vorhin zusammenfinden konnte. Ja, Cindy, wie du vielleicht aus Bochum hier bist, kurz was sagen, wie es in Bochum heute lief, was ihr gemacht habt, so als Beispiel dafür, was am Axttag möglich war.
Ja, also ich bin immer noch sehr begeistert, wie das heute gelaufen ist. Wir hatten eine Kundgebung angemeldet, dann haben dann, also wir waren, ich glaube, so 15 Personen und hatten halt so ein paar kleine Akzente gesetzt, einen Aufsteller, wir haben so eine Installation, so einen Tiertransporter, einen kleinen, der so als auf so einer Plane liegt, wo so Tierumrisse aufgezeichnet sind, das ist so eine Tatort-Szene, da haben wir noch Bilder angeklebt gehabt. Dann hatten wir Redebeiträge, wir haben noch eine Solidarität mit, eine Soli-Aktion mit Black Lives Matter gemacht. Und kurzfristig haben wir dann auch erfahren, dass nach uns noch eine Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt war, von der aber irgendwie sehr wenig Leute wussten, weil die nicht über die so üblichen Kanäle gingen. Da sind auch noch ein paar Menschen mitgekommen. Und das haben wir dann eben auch nochmal zum Anlass genutzt, darauf hinzuweisen, auch mit der Struktur der Polizei in Bochum auseinanderzusetzen, weil die halt auch massiv ausbaut. Also es war total super, es war eine gute Stimmung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das klingt doch schon mal motivierend für einen Auftakt. Cindy hat gerade schon ein bisschen aus Bochum berichtet. Du bist in Leipzig unterwegs, hast du ja gesagt, und von euch habe ich heute schon ein kleines Video gesehen. Genau, vielleicht magst du sagen, was in Leipzig so passiert ist heute?
Ja, für uns war das Ganze auch ein bisschen kurzfristig. Deswegen haben wir spontan eine größer angelegte Kreideaktion quasi verwirklicht. Und wir haben eine Straße, eine ziemlich bekannte Straße in Leipzig, wo eben auch sehr, sehr viel Shopping, Tourismus passiert, mit den Forderungen verschönert und haben da einfach alle neuen Hashtags quasi hintereinander geschrieben und dann auch nochmal auf den Hashtag verwiesen Tierindustrie Corona, unter dem ja quasi alle Aktionen irgendwie online gesammelt werden sollen. Und leider wurde die Aktion bisschen früher abgebrochen, als uns das lieb war, weil wir nämlich unglücklicherweise da auf das Ordnungsamt getroffen sind, die das irgendwie nicht so lustig fanden. Aber ja, wir haben zumindest noch geschafft, alle neuen Forderungen vorher aufzuschreiben und ja, zumindest ein paar schöne Aufnahmen davon zu machen. Genau.
Das Video von der Aktion in Leipzig gibt es auf jeden Fall auf der Facebook-Seite des Aktionstages zu finden. Genau, ich würde schon zu meiner letzten vorbereiteten Frage kommen an der Stelle. Und würde mich interessieren, ob ihr schon wisst, was und wie es weitergehen soll im Bündnis oder ob es jetzt erstmal bis zum Aktionstag ging. Und natürlich auch noch die Frage, es geht ja auch um Nachbereitung von Aktionen immer noch. Keine Ahnung, wenn ihr auf das Ordnungsamt getroffen seid, weiß ja auch niemand, ob es noch zu Repressionskosten kommt oder ähnlichem. Genau die Frage, wie kann ein Mensch euch unterstützen? Also eine zweigeteilte Frage, wie geht's weiter und wisst ihr das schon? Und die andere Frage, wie können wir euch jetzt noch unterstützen?
Naja, wir hoffen mal nicht von Seiten des Bündnisses aus, dass es das heute nach dem Aktionstag war. Also zumindest sind schon Stimmen lauter geworden, die das Bündnis auch als Ressource wahrscheinlich irgendwie wertvoll finden. Und wir hoffen, dass man daraus auch noch viele coole weitere Sachen machen kann. Und ja, was so Repressionskosten angeht, da kann man natürlich dann an entsprechende Stellen Geld überweisen, falls es da zu Problemen kommen sollte. Und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut entweder auf die Instagram- oder Facebook-Accounts oder meldet euch über den E-Mail-Verteiler, der bestimmt auch noch in dem Chat verlinkt wird. Und ich bin mir sicher, dass man da auch noch mit dran wirken kann und dass das Ganze noch eine coole, runde Sache wird.
Genau, es freut mich super zu hören, dass es da scheinbar Überlegungen gibt, da weiter dran zu bleiben. Wahrscheinlich kommt jetzt eh erstmal die Auswertung des Aktionstags und dieses ganzen Prozesses. Das wird ja wahrscheinlich auch noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Genau, ich kann aus Perspektive des Tierbefreiungsarchivs wir beschäftigen uns ja ab und zu mit der Geschichte der Tierbefreiungsbewegung. Tatsächlich haben wir sowas bisher noch nicht gefunden, zumindest nicht in der ausführlichen Form. Deswegen von unserer Perspektive schon mal danke dafür, dass ihr da so viel Kraft reingesteckt habt. Kurzer Werbeblock, es gibt vom Verein Die Tierbefreier ein Konto, bei dem ihr für Repressionskosten einzahlen könnt. Das ist dann nicht nur für dieses Bündnis, sondern es gibt dann auch immer die Möglichkeit, andere von Repression betroffene Tierrechts- und Tierbefreiungsaktivistinnen damit zu unterstützen. Und genau, tatsächlich wäre ich mit meinen vorbereiteten Fragen an der Stelle schon mal zu Ende. Würde mich als erstes nochmal bei Patricia und Cindy bedanken, dass ihr euch nach einem Aktionstag und nach den harten Wochen des Forderungskatalogs erarbeiten für uns heute Abend Zeit genommen habt. Und das so spontan vor allen Dingen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, danke. Auch an alle, die mit dabei sind. Total cool. Danke für die Rückmeldung, dass das so ein großes Ding ist. Danke.
Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, so für alle Leute, die irgendwie Interesse haben sollten, aber sich irgendwie ein bisschen genieren, weil sie vielleicht in bestimmten Feldern noch nicht so wissen, wie sie sich einbringen können. Ich finde persönlich, aus meiner Perspektive, ist das so eine bunt gemischte Truppe, die eben in dem Bündnis aktiv ist. Und da braucht man keine Angst haben, dass man vor den Kopf gestoßen wird, auf gar keinen Fall. Und es sind viele Leute da, die einem helfen können, wenn es irgendwie irgendwo Probleme gibt, sei es technischer Art oder wie auch immer. Deswegen auch so ist es eine bereichernde Erfahrung. Wenn jemand da Lust drauf hat, dann immer nur zu.
Dem kann ich an der Stelle nur zustimmen. Vielleicht schiebe ich dann einfach noch was dazwischen. Ihr habt, das hat mich gewundert, einen sehr, sehr langen Hintergrundtext auch zu Tierversuchen nochmal veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr beiden die Richtigen seid, ob ihr euch damit beschäftigt habt oder wisst, warum das in der Ausführlichkeit gemacht wurde. Aber mich hat das tatsächlich ein bisschen gewundert, dass ein Tierbefreiungsbündnis nochmal so ausführlich erklärt, dass Tierversuche nicht stattfinden sollen.
Naja, die Forderung bzw. Forderungskatalog, der wendet sich ja jetzt nicht nur an Leute, die sowieso mit dem Thema vertraut sind, sondern die soll ja vor allen Dingen auch irgendwie gesamtgesellschaftlich gesehen werden und auch von Politikerinnen gesehen werden. Und diesbezüglich war es dann wahrscheinlich von den Leuten, die es verfasst haben. Ich war jetzt tatsächlich an dem Bereich nicht beteiligt. Einfach notwendig, dass das nochmal ausführlicher geklärt wird, weil eben nicht für alle Leute verständlich ist, warum wir vielleicht die Überzeugungen haben, die wir haben und die Dinge fordern, die wir fordern.
Danke. Ich sehe hier die erste Frage. Genau, und die Frage ist, das Forderungspapier wurde final eingereicht, Fragezeichen. An welche politische Stelle genau wird oder wurde es eingereicht? Genau, könnt ihr dazu schon was sagen? Also wurde es schon quasi an eine direkte politische Stelle weitergeleitet oder kommt das erst noch oder ist das noch ein Prozess, den ihr erklären müsst?
Ich habe in den letzten Malen meistens moderiert und ich habe festgestellt, wenn ich moderiere, kann ich mir Sachen nicht ganz so gut merken. Aber ich meine mich zu erinnern, also es ist natürlich ein Prozess. Wir hatten jetzt eben auch vor allen Dingen erstmal auf die Veröffentlichung und die Pressemitteilung hingearbeitet und die Aktion. Ich glaube, bisher war die Stimmung hier zu sagen, es wird nicht an konkrete politische Akteure geschickt, weil auch die Erfahrung ist, dass das in anderen Feldern nicht viel gebracht hat. Also auch Stichwort Petitionen. Gerade Petitionen in dem Zusammenhang, wenn es deutlich radikaler wird, ist es immer ein bisschen schwierig. Eine Überlegung wäre vielleicht nochmal, wenn Menschen konkret irgendwie Parteimitglieder kennen, da sich nochmal auszutauschen und Werbung zu machen. Wir setzen gerade auch viel auf die Presse. Das ist so mein Stand. Ich weiß nicht, ob Patricia, du noch was dazu ergänzen kannst.
Ich weiß, dass noch ein paar Leute daran arbeiten, jetzt konkret noch Anlaufstellen zu suchen. Auf jeden Fall wurden die Forderungen ja offiziell veröffentlicht und auch über verschiedenste Stellen an Journalisten geschickt und offensichtlich jetzt auch in einer englischsprachigen Version. Aber soweit ich weiß, sind keine direkten politischen Stellen bisher angeschrieben worden, aber das ist definitiv noch in Arbeit.
Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet, Sunny.
Ah, okay, super. Vielleicht noch so eine lustige Anmerkung dazu. Es gibt ja tatsächlich ein Schreiben von 20 Tierrechtsorganisationen, die sich an die Frau Klöckner gewendet haben. Darunter so Peter und Animals United, glaube ich, die halt gesagt haben, okay, das Tierwohl muss mehr gefördert werden. Das ist relativ unkonkret geblieben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Berücksichtigung findet. Und vielleicht ist es da für uns als Bewegung auch ganz sinnvoll, da einen anderen Weg zu gehen. Also auf jeden Fall spannend, sich sowas mal anzugucken und zu gucken, wer da so mitmacht.
Und es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, politische EntscheidungsträgerInnen nicht anzuschreiben, sondern in andere Form zu adressieren, über Aktionen oder ähnliches. Weil vor allen Dingen, ich glaube, viele eurer Forderungen würden das, wenn wir das auf Bundesebene so realpolitisch andenken, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wahrscheinlich betreffen. Und ich glaube, Frau Klöckner ist sowieso sehr resistent, was Dinge angeht.
Durchaus.
Genau, ich habe hier noch eine Frage bekommen, aus meinem Off quasi. Was schätzt ihr oder wie schätzt ihr die bisherige Reichweite vom Bündnis und dem Forderungskatalog ein? Und ich würde vielleicht noch ergänzen, wie zufrieden seid ihr mit der Rückmeldung aus eurer eigenen Bewegung, was die Unterzeichnungen angeht? Es sind ja mittlerweile über 30 Organisationen und Vereine, die irgendwie schon beteiligt sind als Unterzeichner zumindest.
Also ich würde das schon als einen Erfolg bezeichnen. Ich finde das sehr positives Zeichen, dass sich über 30 verschiedene Organisationen dahinter stellen konnten und sagen, dass es etwas ist, was sie unterstützen. Und was so die Social-Media-Reichweite angeht oder so, ist es jetzt recht schwer abzuschätzen, weil es ja heute erst so richtig losging. Aber auch da, was so die Aktionen angeht und so weiter, da gibt es schon ein ganz gutes Feedback und auch so, wo die einzelnen Gruppen eben lokalisiert sind, wo überall aus der Bundesrepublik halt positives Feedback zurückkommt. Also ich denke, dass wir zumindest so die Tierbefreiungsbewegung ganz gut erreichen können und was dann darüber hinauskommt, das lässt sich schwer abschätzen, aber natürlich hoffe ich sehr, dass das dann auch an die richtigen Stellen noch herangetragen wird.
Und ich habe hier die nächste Frage. Wie kann wirklich effektiv auf eine breite öffentliche Rezeption der Forderungen hingewirkt werden? Beziehungsweise, wie kann Druck auf politische und wirtschaftliche Institutionen ausgeübt werden? Habt ihr da schon Pläne für weitere Aktionen?
Also es ist super schwierig, ne? Also auch jetzt das Stichwort zur Effektivität. Ich glaube, es braucht halt immer mehrere Ansätze, also jetzt mal wirklich, um diese Spanne aufzumachen von direkten Aktionen, so in Richtung ELF, über so Blockaden zu Kundgebung, Protestaktionen, Online-Geschichten mit dem ganzen Spektrum, was es da gibt. Ich glaube, brauchen wir echt viel, weil wir ja auch als Bewegung noch gar nicht so groß sind und da weiter wachsen müssen, zumindest aus meiner Wahrnehmung, und auch mehr vernetzt werden müssen. Und zugleich immer wieder aber auch noch inhaltliche Debatten haben, die auch wichtig sind. Also es ist super schwierig, konkret auf die Forderung, denke ich, ist es wichtig, das breit zu streuen, über verschiedenste Kanäle zu gucken, wie wir da auch Anschluss finden, beispielsweise an die Klimagerechtigkeitsbewegung, aber auch, wir haben vorhin schon mal kurz Black Lives Matter angesprochen, also auch Themen da aufzunehmen und vor allen Dingen sich da auch solidarisch zu zeigen. Also jetzt nicht irgendwie hinzugehen, zu sagen, wir wissen alles und das ist total wichtig, das jetzt also mit einem Respekt eben an Themen auch anzugehen, sich auszutauschen, in Kontakt zu treten. Ich glaube, das ist total wichtig. ja, politischen, wirtschaftlich Druck aufbauen, vor allen Dingen eben über große Aktionen. Also nicht klein in klein, nicht nur wie den Outreach machen, sondern eben auch größere Sachen zu machen, weil es ist eben nicht allein dieses individuelle Konsumverhalten, sondern sind vor allen Dingen eben diese großen Produktionsstätten beispielsweise, die effektiv gestört werden müssen auf verschiedenen Wegen. Und dazu gehört dann eben auch eine Information der breiten Öffentlichkeit, die zumindest weiß, was wir machen und sich damit solidarisch zeigt. Ne? Und da habe ich ganz viel geredet. Vielleicht nur ein Hinweis noch. Tierbefreiung, zum Beispiel das Magazin, sich andere Bewegungen angucken, gab es ja schon eine schöne Zusammenfassung von den Suffragetten beispielsweise als Stichwort. Ich glaube, da können wir uns von sozialen Bewegungen auch was abgucken.
Danke. Und wenn ich Patricia ja auch vorhin richtig verstanden habe, dann seid ihr ja jetzt gerade noch in der Phase zu schauen, wie es weitergeht als Bündnis, wie ihr weitermachen könnt. Das heißt, auf die Frage, ob es quasi konkrete Aktionen schon gibt, können wir an der Stelle keine Antwort geben.
Nee, genau, das würde ich auch sagen.
Also nichts Greifbares zumindest. Aber wenn ich euch da richtig verstanden habe, vielleicht nochmal, Patricia, du sagtest ja auch, ihr seid gut verteilt so über Deutschland. Habt aber wahrscheinlich, und das spielt ein bisschen mit der Frage von Anni, wie effektiv auf eine breite öffentliche Rezeption hingewirkt werden kann. Ihr seid schon auch noch auf lokale und regionale Punkte angewiesen, wo Leute Bezug nehmen auf den Forderungskatalog, lokale Pressearbeit machen. Da vielleicht auch auf kommunaler Ebene Leute finden, die andere Perspektiven auf das Mensch-Tier-Verhältnis in kleineren Kommunalparlamenten eventuell haben.
Ja, definitiv. Ich kann ja jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich viel hinzufügen. Also ich denke, es ist zum einen wichtig, irgendwie gesammelt große Aktionen zu machen. Wir organisieren ja auch in Leipzig zum Beispiel den Animal Liberation March, wahrscheinlich dieses Jahr Corona-bedingt ein bisschen anders als letztes Jahr. Aber auf der anderen Seite gibt es auch super viele Sachen, die man lokalpolitisch oder kommunal machen kann. Aber ich habe jetzt nicht den Überblick, was jetzt irgendwie konkret am effektivsten für das eine oder das andere wäre. Und da gibt es auf jeden Fall viel Input, den man sich über das Tierbefreiungsmagazin oder über verschiedene andere Ressourcen sammeln kann. Und auch der Austausch innerhalb der Tierbefreiungsbewegung ist da, glaube ich, ziemlich wichtig.
Ich glaube, die nächste Frage, die hier reinkommt, geht auch in die Richtung, dass die innerhalb der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung diskutiert werden müsste. Nämlich, welche Rolle könnten oder müssten realpolitische Reformen oder auch Forderungen, ihr stellt ja realpolitische Forderungen an einigen Stellen, spielen, die auch anschlussfähig für andere soziale Bewegungen sind, aber noch nicht die Abschaffung der Tierproduktion fordern oder auf diese abzielen. So als Beispiel wird hier genannt die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU.
Das ist eine ganz schön anspruchsvolle Frage.
Also genau, wahrscheinlich, also keine Ahnung, ob ihr jetzt für einen Bündniskonsens an dieser Stelle überhaupt sprechen könnt, aber vielleicht habt ihr ja eine eigene Position dazu, wie eine Reform, die vielleicht eher anschlussfähig für andere soziale Bewegungen ist, quasi von euch eingefordert werden könnte.
Also ich kann es versuchen. Es ist auch, also da verlassen wir uns wirklich, also wenn wir das nicht vorhin auch immer mal gemacht haben, von der Haltung des Bündnisses. Also das ist jetzt so meine Meinung und die ist auch echt tagesformabhängig. Ich glaube, also es sind echt Punkte, die wir auch weiter diskutieren müssen. Genau, also wir haben realpolitische Forderungen ja schon mit drin und ich denke, uns ist es ganz gut gelungen, da so einen Spagat hinzubekommen, zu sagen, also es muss realpolitische Forderungen geben, aber dabei darf es nicht bleiben. Das heißt also, es ist irgendwie ein schrittweiser Prozess und ich glaube, wir setzen uns als Bewegung zu wenig damit auseinander. Also wir sprechen immer sehr von sehr großen Vorhaben und Ideen und manchmal habe ich den Eindruck, uns fehlt so eine Vorstellung, wie der Weg dahin ist. Und da können realpolitische Forderungen meiner Meinung nach ein sinnvoller Schritt sein. Immer aber auch damit verpackt zu sagen, es darf dabei nicht stehen bleiben. Also es könnte ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das so eine Formulierung ist von mir, ich habe die irgendwo mal gelesen, aber die meisten kennen die nicht. Also so ein, ich glaube, es heißt restriktiver Reformismus, ich komme gerade nicht drauf. Also die Idee, wir fördern irgendwas Realpolitisches, was aber so massiv einschneidet, dass es sich nicht mehr lohnt. Also zum Beispiel mit den Arbeiterinnenrechten, da geht ja jetzt die Fleischlobby schon an die Decke und sagt, so, es ist viel zu teuer und das können wir nicht machen und dann verlagern wir alles ins Ausland. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Das muss sich, also Tierausbeutung darf sich nicht mehr rentieren. Und wenn das eine Forderung ist und wir das mit einem Reformismus verpacken, ist mir das egal, weil dann ist es halt beendet. Und dann können wir hinterher immer noch sagen, so, haha, wir haben es euch ja gesagt, das ist genau das, was wir wollten. Beziehungsweise können wir natürlich sofort unsere realpolitischen Forderungen genau mit diesem Gedanken verknüpfen. Und das hat auch schon geklappt. Also wenn wir uns zum Beispiel Pelztierfarmen angucken, die Standards da so hochzusetzen, dass die Leute einfach pleite gehen, das nicht mehr machen, das kann dann sinnvoller Schritt sein. Und ich glaube, das können wir uns auch zugestehen, dass wir da so kreativ und mit so einer Haltung auftreten. Also auch in andere Bewegungen reingehen, sagen so, ey, hier sind wir unterstützen eure Kämpfe. Uns ist es aber auch wichtig eben, dass Antispezizismus mitgedacht wird und das auch immer wieder thematisieren, uns aber auch bewusst sind, dass das Prozesse sind, die wir machen müssen. Ja. Ich hoffe, das ist ein Teil, beantwortet zum Teil die Frage.
Ja, innerhalb des Bündnisses gab es da auch definitiv keine allgemeine Meinung, die alle vertreten haben. Es gab auch mehrfach Diskussionen, wie diese Forderung formuliert werden soll, weil es auf der einen Seite, ich glaube, allen Beteiligten wichtig war, konkret politische Forderungen zu stellen, aber auf der anderen Seite eben auch die Utopien nicht zu vernachlässigen, beziehungsweise die Grundideen auch darin zu formulieren. Und ich glaube, ein anderer Aspekt, der auch ganz gut umsetzbar ist, ist zum Beispiel gerade auch im Kontext von Corona der Bereich der Tierversuche, weil es dort einfach auch wissenschaftlich so viel Beweise gibt, dass es eben nicht die richtige Art und Weise ist, wie das Ganze funktioniert. Und auch wenn das dann nichts mit der eigentlichen ethischen Überzeugung zu tun hat, kann man dort realpolitische Forderungen stellen, die dann so oder so zur Abschaffung von Tierversuchen führen. Und ja, wenn man dann auch noch in dem Gespräch eben mit einfließen kann oder umso besser irgendwie darüber reden kann, dass es auch ethisch eben nicht vertretbar ist, umso besser.
Ja, danke. Das ist super spannend. Ich würde da an der Stelle auch mal ganz kurz meine mehr oder minder neutrale Position als Moderation verlassen und vielleicht noch ergänzen, dass Angela Davis seit unglaublich vielen Jahren Aktivistin für Bürgerrechte in den USA, aber viel, viel weiter denkt. Und sie spricht immer von einer Dialektik von Widerstand. Also das heißt, sich immer wieder neue Ausgangspunkte zu schaffen, die halt eben erstmal über Reformen erreicht werden können. Fände ich bewegungstechnisch ganz spannend, da nochmal weiter dran zu bleiben. Und tatsächlich ist das Beispiel für Pelzfarmen super spannend, weil das nicht mal ein Tierschutzstandard war, der da eingefordert wurde, sondern umweltrechtliche Veränderung, die dazu geführt hat, dass das eben nicht mehr, also in Verbindung mit einem Tierschutzstandard, dass das eben nicht mehr lohnenswert ist. Und das ist schon super spannend. Ja, ich würde schauen, ob ihr noch eine Frage habt, liebe Zuhörende. Falls es nicht der Fall ist, würde ich euch beiden noch mal kurz das Wort geben, ob ihr noch was loswerden wollt am Ende des Aktionstages und am Ende des Abends.
Also ich bin recht positiv gestimmt. Ich bin zuversichtlich, so wie das Ganze gelaufen ist. Das ist schon ziemlich viel Arbeit reingeflossen, aber das Ergebnis spricht, glaube ich, irgendwo auch für sich selbst. Also ich finde das wirklich gut, was wir da auf die Beine gestellt haben und ja, finde auch das Feedback aus den verschiedensten Gruppen sehr schön, dass tatsächlich sich relativ viele Gruppen an dem Aktionstag beteiligt haben und auch ja, dieses politische Tiergespräch finde ich wertvoll in der ganzen Debatte und freue mich, dass es alles so gut funktioniert hat, auch abgesehen von den paar technischen Problemen meinerseits, entschuldigt. Ja, hat mich einfach gefreut, hier zu sein.
Vielen Dank.
Ja, also ich bin auch sehr begeistert, wie das jetzt alles gelaufen ist. Also es waren ein paar anstrengende Wochen. Ich bin aber an den meisten Tagen dann irgendwann wieder sehr euphorisch gewesen, wo ich gedacht habe, oh, das ist total cool, was wir gerade machen und wie wir uns vernetzen und das Ergebnis jetzt zu sehen, was Einzelmenschen da auch beigetragen haben, was wir für Strukturen so aus dem Boden gestampft haben, also ne, das Flyer-Material und die Texte und dann tauscht man sich aus, das ist total super. Ich hoffe, wir können das noch auf mehr Schultern verteilen, dass das auch nachhaltig bleibt und dass wir das eben auch fortführen können und dass sich damit auch was ändert. Also es ist total super. Vielleicht gucken wir in 10, 20 Jahren darauf zurück und denken so, ja, yeah, wir haben es geschafft oder wir sind auf einem guten Weg. Total super, ja. Lasst uns dranbleiben.
Ja, das ist doch ein guter Ausblick, jetzt schon zu wissen, dass wir in 20 Jahren zurückblicken und das als Kickoff für einen gesellschaftlichen Wandel sehen können. Ich bleibe da hoffnungsvoll, dass das funktioniert. Möchte mich natürlich bei euch nochmal recht herzlich bedanken. Jetzt auch euch nach dem super langen Tag natürlich euch ein bisschen Freizeit endlich gönnen. Genau, Aktionstage zehren Zeit und Aktivismus soll ein Marathon und kein Sprint sein. Deswegen kommt jetzt die Regenerationsphase für euch. Ich danke allen, die den Raum gefunden haben heute Abend und zugehört haben. Ich freue mich tatsächlich auf das nächste Tiergespräch. Ob online oder nicht online, werden wir dann sehen. Mir ist es gerade auch ziemlich egal, wie es stattfindet, wobei ich natürlich Menschen lieber physisch in meiner Nähe hätte. Genau, wenn ihr Lust habt, mehr über das Tierbefreiungsarchiv zu wissen, schaut einfach mal auf unsere Webseite vorbei, www.tierbefreiungsarchiv.de. Wir versuchen immer mal so ein paar Sachen zu machen, die auch der Bewegung, der Struktur quasi was nützen. Genau, und dann würde ich sagen, macht euch alle noch einen schönen Abend und wenn ihr nächsten Freitag schon wieder Zeit habt und Bock auf Aktionen, Tierbefreiung Hamburg hat dazu aufgerufen, sich am Online-Aktionstag von Fridays for Future zu beteiligen mit dem Hashtag Animal Crisis. Genau, wenn ihr irgendwas vorhaben solltet, wäre das eine coole Sache und wir überlegen, ob wir an dem Format dranbleiben. Dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!